Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Und ich sage willkommen zu einem Liebes-Best-of für laue Sommernächte. Wir schauen uns gemeinsam neue Pornos an durch die rosarote Virtual-Reality-Brille. Und weil die erstmal nur aus Männerperspektive gedreht worden sind, widmen wir uns auch gleichberechtigt natürlich der weiblichen Anatomie mit Blick nach unten auf die Klitoris und ihre wahre Größe. Politisch wird es auch heute. Wir sprechen über die Ehe für alle. Die ersten Ehen unter lesbischen und schwulen Pärchen stehen ja schon vielleicht am 1. Oktober an in Deutschland. Und zum Schluss geht es noch in die Türkei. Zwei Frauen erzählen so ein bisschen Sex in the City mäßig oder naja, eher vielleicht wie bei Girls über Sex und Beziehungen in Istanbul. Urlaub muss im Sommer ja auch sein. Eine Stunde Liebe nutzt die langen Sommernächte und nimmt sich heute mal Zeit für Zärtlichkeiten. Schön, dass ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Freitagabend, Zeit für eine Stunde Liebe. Oder ihr hört den Podcast und habt vielleicht Freitagabend zum Ausgehen genutzt, auch gut. Und vielleicht habt ihr dann, oder vielleicht macht ihr noch, ich wechsle mal hin und her zwischen Podcast und Live, neue Bekanntschaften in der Partynacht. Im Liebestagebuch, da erzählt Sarah uns, wen sie Neues kennengelernt hat.
Also am Wochenende war ich spontan feiern, eigentlich aus so einer Laune heraus, die ich gar nicht so richtig beschreiben kann. Wahrscheinlich lag das daran, dass ich eben die Klausuren fertig hatte und aber keiner von meinen Freundinnen und Freunden hatte Zeit. Und dann dachte ich einfach jetzt, du hast so Lust, irgendwie tanzen zu gehen. Und dann bin ich einfach alleine losgezogen und bin dann in den Club reingegangen und habe dann andere Mädelsgruppen einfach angesprochen, meinte, hey, ich bin alleine da, kann ich nicht mit euch ein bisschen irgendwie tanzen, weil man so alleine als Frau, wenn man dann irgendwie im Club tanzt, wird man ja dann schon des Öfteren manchmal ein bisschen dumm angegraben. Und dann habe ich mir sozusagen damit so ein bisschen Rückendeckung geholt. Ja, und das war super lustig. Wir hatten unseren Spaß und eine ist mir von den Mädels ist mir direkt aufgefallen. Ja, recht unscheinbar, aber irgendwie doch ganz hübsch. Lange Haare, fast so groß wie ich. Und irgendwann mal musste sie aufs Klo und ich dann auch. Und dann sind wir zusammen aufs Klo gegangen, haben dann gemerkt, boah, okay, wir brauchen ein bisschen Pause. Sind dann aus dem Club raus, haben uns da noch richtig gut unterhalten. Und da war irgendwie schon direkt, ja, irgendwas in der Luft. Ihre Art, wie sie mit mir sich unterhalten hat. Also es war auch relativ schnell so ein bisschen was Flirtiges dabei. Ja, das war einfach ein sehr schöner Moment, so den wir da hatten. Dann sind wir dann irgendwann mal zurück auf die Tanzfläche, haben dann die anderen nicht gefunden. Was ich auch gar nicht so schlimm fand, weil wir dann eben dann eigentlich irgendwann mal nur noch zu zweit getanzt haben. Und es ist ja immer so ein bisschen schwer rauszufinden, ob der andere auch Interesse hat, gerade wenn man als Frau mit einer Frau irgendwie zusammen unterwegs ist. Und aber bei ihr war ich mir so ein bisschen eigentlich schon sicher, dass sie offen sein könnte für irgendwas und sind uns auch beim Tanzen auch schon ein bisschen näher gekommen. Dann sind wir zusammen aus dem Club raus. Wir hatten den gleichen Nachhauseweg erstmal und dann waren wir an diesem Punkt, an dem man sich dann hätte trennen müssen. Aber dann hat sie einfach gefragt, ob ich nicht noch mitkommen möchte. Und ich musste erstmal lachen, weil sie einfach gefragt hat, ja, ob ich Lust noch auf einen Kaffee hätte. Und dann so dieser typische Filmsatz. Ja, und dann bin ich noch mit hochgekommen. Und eigentlich in dem Moment, in dem sie die Wohnungstür aufgeschlossen hat und wir dann ganz leise in ihr Zimmer geschlichen sind, haben wir uns gegenseitig angefangen auszuziehen und haben einfach uns erstmal sehr lange einfach nur geküsst und waren noch angezogen und waren aber richtig, also es war eigentlich schon so, als hätten wir Sex, also nur dieses Küssen an sich und ihre weichen Lippen und diese langen Haare, also es war richtig schön so und sie hatte ganz kleine Brüste und dann dieses Gefühl auch wieder irgendwie, dass meine Brüste andere Brüste berühren, dass das irgendwie, ja, das ist sehr schön einfach. Auch die Art, wie man sich dann auszieht oder wie man sich dann gegenseitig berührt, das ging natürlich auch alles dann irgendwie sehr schnell und ja, sind uns wirklich sehr nah gekommen und Es war richtig schön, weil der Abend, das war meine erste Frau seit einem Jahr ungefähr wieder. Und es ist schon was anderes, ob man jetzt mit einem Mann sich näher kommt oder mit einer Frau. Es ist einfach, der Körper fühlt sich ganz anders an. Das ganze Miteinander, der andere, es ist wirklich was komplett anderes. Und da wurde mir bewusst, dass mir das wirklich sehr gut gefällt und richtig schön, auch wieder irgendwie so auf eine andere Art und Weise berührt zu werden. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das irgendwie vermisst habe in dem letzten Jahr, aber das tat sehr gut. Wir sind dann zusammen eingeschlafen und ich wache generell eigentlich immer sehr früh auf und dann bin ich ganz vorsichtig aufgestanden und habe ihr einen kleinen Brief geschrieben, mich bedankt für den schönen Abend und ihr gesagt, welches so meine Lieblingsstellen in der Stadt sind, wo ich immer mal wieder bin, falls sie Interesse hat irgendwie oder dass sie einfach weiß, falls man sich mal, wo man sich eventuell über den Weg laufen könnte oder ja, genau, einfach nicht so einen direkten Kontaktaustausch, dachte ich, wenn ich ihr jetzt meine Nummer da lasse, das fand ich irgendwie ein bisschen zu viel. Ich dachte, wenn, dann, dass wir so ein bisschen den Zufall noch mit einbeziehen, falls man sich nochmal trifft.
Handynummer kann jeder. Wie romantisch, den Zufall über die Liebe entscheiden zu lassen. Wenn ihr auch so schöne Sommerflirt-Geschichten zu erzählen habt, her damit. Wir freuen uns übrigens auch über Männer, die Spannendes aus dem Liebesleben zu erzählen haben. Also meldet euch, wenn ihr beim Liebestagebuch mitmachen wollt, gerne einfach eine E-Mail an mail@deutschlandfunknova.de. Deutschlandfunknova in einem Wort. Ich wiederhole nochmal, weil es ein bisschen komplex ist. mail@deutschlandfunknova.de. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe und Zeit, ja, für Bekenntnisse. Jetzt hört ihr gleich, wie ich klinge, nach 3 Tagen harter Arbeit und Socializen und, ja, auch ein wenig feiern. Ja, aber nur wirklich ein kleines bisschen. Danach bin ich oft leicht heiser, so ein Hauch. Und so war es auch im Mai in Berlin. Das klang dann so.
Eine Stunde Liebe auf der Republika 2017 und das Motto ist Love Out Loud. Und Liebe wird hier manchmal auch ja, sehr physisch verstanden. Es gibt hier auch neue Sextech-Angebote. Tuba stellt hier eine VR-Brille vor. Es gibt Pornos, VR-Pornos, kombiniert mit einem Armband, das man dann wie benutzt?
Das ist ein Armband, das sich Männer umlegen können bei der Masturbation, damit eben diese Bewegungen übertragen werden an die App, die man ja in die VR-Brille einklemmt sozusagen. Das sieht dann wiederum in dem Porno, den man dann zu sehen bekommt, so aus, als würde die Dame, die gerade ja, einen Blowjob verteilt oder einen Handjob, die macht das dann dementsprechend schneller oder langsamer.
Also ich kann das dann gleich kontrollieren. Ich habe gleich eine VR-Brille auf. Genau. Und dann entweder am linken Armgelenk oder am rechten dieses blaue Bändchen, diesen Sensor.
Genau.
Und dann kann ich die Schnelligkeit der Bewegungen gleich steuern. Wie
die
Frau in diesem Porno. Ich bin dann ein Mann, sie ist die Frau und wie ist das? Ich liege dann oder gibt es verschiedene Szenarien?
Ja, es gibt verschiedene Szenarien. Du hast eine ganze Videothek in der App, wo du dir dein Porno aussuchen kannst. Es gibt auch Gruppenpornos oder wie gesagt Dreier, Zweier, je nach Belieben.
Okay, jetzt würde ich sagen, ich probiere das jetzt mal aus. Also ich habe die Brille auf. Man sieht so auf so eine Skyline durch eine Scheibe wie in einem Hochglanzwohnzimmer. Und jetzt erscheint die Frau und das ist so eine Art Comicfrau. Die ist ziemlich weiß, hellhäutig und ich bin eher so dunkel. Also sie, ich habe mich noch gar nicht bewegt, da reitet sie schon los.
Ja,
also,
weil ich das Armband in der Hand habe.
Ach so, deshalb. Ich denke, die Frau bewegt sich, ohne dass ich was tue. Also ich sehe Brüste, ich sehe sie auf mir. Oh ja, ich bin drin. Sie lehnt sich jetzt an meinen Oberkörper und jetzt guckt sie mich an, lassiv flüstern, rosa Lippen. Was hat sie eigentlich, graue Haare? Das ist ein bisschen stranger Look. Wo sind wir? Wir sind, ich glaube, in einem Wohnzimmer. Wir sind gar nicht im Bett. Hinter uns irgendwie Fensterfront, Skyline. Und sie guckt mich sehr lüstern an und dann wippt sie, wenn ich mit dem Arm gelenkt. Es ist echt sehr schräg. Und das Krasse ist, und das ist natürlich interessant als Frau, das mal so zu sehen. Erstens, sie ist komplett rasiert, auch Porno-Look at its best. Und wenn sie mich reitet und es hoch und runter geht, dann sehe ich auch mein steifes Glied Tuba, was ist denn so die Reaktion von Leuten, die das hier testen?
Vermehrt lachen.
Ich konnte auch gerade. Das ist absurd im ersten Mal. Vor allem, wenn Frauen, glaube ich, diese Männerperspektive einnehmen können.
Absolut.
Oder?
Also Frauen sind da, die lachen sich, die krümeln sich vor Lachen. Das ist wirklich wahnsinnig lustig mit anzusehen. Ich glaube, die meisten haben sowas noch nie getestet. Und deswegen überrascht es sie, dass es sowas tatsächlich schon auf dem Markt gibt. Und dass die Bewegung oder die Übertragung dieser Bewegung schon so gut ist tatsächlich. Okay, es ist ein animierter Porno. Gibt es für die Android-Version tatsächlich auch schon mit echten Menschen?
Okay, da weil genau das wollte ich gerade. Es sind eher so comichafte Figuren, die man dann sieht. Was glaubt ihr, kommt das gut an? Was kriegt ihr für eine Rückmeldung von Konsumenten?
Also die Reaktionen sind hauptsächlich super positiv. Viele sind mega interessiert und sind super gespannt auf die Neuerungen, die in den nächsten Jahren tatsächlich noch auf den Markt kommen. Weil alles, was es jetzt schon gibt, ist teilweise schon so gut, dass es sich eigentlich nur noch so um die Bildqualität handelt und dass man da sich, wenn man sich verbessern möchte, wirklich nur noch an den Filmen arbeiten müsste. Weil die Technologie, wie du siehst, funktioniert einwandfrei.
Meinst du, das wird dann irgendwann mal den physischen Akt ersetzen können?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe wirklich nicht. Und das möchten wir auch nicht suggerieren. Weil Menschen und Sexualität, das gehört einfach zusammen. Und alles, was wir hier am Stand zeigen, soll eigentlich nur Menschen dabei helfen, ihr Sexualleben nur zu verbessern oder Hilfsmittel zu geben. Also gerade für Paare, die schon wahnsinnig lange zusammen sind und mal wieder irgendwie einen kleinen Kick brauchen, Für die ist es natürlich toll, weil da ist Lachen direkt vorprogrammiert. Und das ist auch das Beste.
Ja, das stimmt doch. Und das 4 Jahre alte Berliner Start-up Amorelie, das hatte auf der Republika noch mehr Sex-Tech, also elektronische Sexspielzeuge vorgestellt. Zum Beispiel vibrierende Liebeskugeln oder Paar-Vibratoren. Und dazu den 3D-Drucker auch noch gezeigt, mit dem sie erste Sextoy-Prototypen kreieren. Und was man noch so alles Liebevolles mit 3D-Druckern produzieren kann, darum geht es auch gleich in eine Stunde Liebe. Nachdem die Londoner Jungs mit baskischen Wurzeln von Crystal Fighters Natural Love eingeklatscht haben. Was gibt es Schöneres im Sommer, als mit einem Buch im Park zu liegen, wenn die Sonne denn auch mal scheint? Oder man geht auf Nummer sicher und macht sich auf zu einem schönen Strand. Auch da ist gute Lektüre wunderbar. Und eins meiner liebsten Comics dieses Jahr, das ich euch gerne für den Urlaub oder auch für Balkonien empfehlen möchte, ist Der Ursprung der Welt von der schwedischen Politikwissenschaftlerin, Feministin und eben auch Comiczeichnerin Liv Strömquist. Sie beschreibt, wie ich finde, ziemlich humorvoll mit lustigen, aber auch informativen Zeichnungen die Kulturgeschichte der Vulva. Und Liv hat mir im Interview erzählt, was sie bei der Recherche besonders spannend fand.
One of the things that I knew before I made the book, but I think this is one of the most
Eine Sache, die ich schon vorher wusste, ist besonders schockierend. Man hat erst 1998 herausgefunden, dass die Klitoris kein kleiner Punkt ist, sondern ein viel größeres Organ. Dass es erst so spät entdeckt wurde, das überrascht mich sehr.
So that I think is very surprising that it took so long before this was discovered.
Das war übrigens eine australische Urologin, der wir die Entdeckung der Klitoris 1998 zu verdanken haben. Helen O'Connell hat als erste die wahre Größe erkannt. Wir sprechen hier von 10 Zentimetern. Das, was die meisten als Klitoris bezeichnen, das ist nur die Klitoris-Eichel. Und verborgen liegen 2 Klitoris-Schenkel, dazu dann 2 Schwellkörper. Das Ganze hat dann optisch was, ja, vielleicht von der Blüte. Könnt ihr euch auf unserer Seite von Eine Stunde Liebe bei Nova im Netz anschauen. Und da gibt's ein Foto auch von einem 3D-Modell, das Eine Stunde Liebe-Reporterin Hannah Ender gedruckt hat für diesen Beitrag hier.
In Schulbüchern ist von ihr, wenn überhaupt, nur ein kleiner Punkt zu sehen. Die Klitoris. Ejakulation und Anatomie des Penis werden umfangreich erklärt. Die französische Wissenschaftlerin Odile Feot will das weibliche Lustorgan endlich auch sichtbar machen, sagt sie im Interview mit dem französischen Radiosender Radio Canu.
En fait, j'avais mené il y a plusieurs années des recherches sur les biais de sexe ou biais sexistes.
Vor einigen Jahren habe ich über verzerrte sexistische Darstellungen in französischen Schulbüchern recherchiert und herausgefunden, dass die Klitoris auf den Bildern von Biologiebüchern entweder gar nicht oder anatomisch falsch dargestellt wurde. Und deswegen habe ich mir gedacht, es wäre gut zu zeigen, wie die Klitoris wirklich aussieht, dreidimensional und in ihrer wirklichen Größe, die etwa 10 cm entspricht.
en trois dimensions et à sa taille réelle, c'est-à-dire environ 10 cm en moyenne.
Um der Welt endlich mal vor Augen zu halten, welche Form das weibliche Lustorgan wirklich hat, hat Odile Fillot mit Hilfe von wissenschaftlichen Studien ein 3D-Modell der Klitoris entworfen. In 3D, the clit was mapped architecturally. To the world's surprise, it was found to be 10 times its size. Das 3D-Modell der Klitoris hat Odile Fillot ins Internet gestellt, wo es sich jeder runterladen und mit Hilfe eines 3D-Druckers ausdrucken kann. Und genau das mache ich auch. Mit der Vorlage von Odile Fillot gehe ich ins Fab Lab Berlin, um mir meine eigene dreidimensionale Klitoris auszudrucken.
Und? Was macht die Klitoris?
Ja, works.
Jupp, Drucker läuft, Klitoris wird gedruckt. Aus der Düse kommen kleine lachsfarbene Kunststofffäden, die dünne Schichten auf einen Karton auftragen. Nach 3,5 Stunden ist es soweit. So, jetzt habe ich die 3D-Klitoris abgeholt vom 3D-Drucker. Ja, ist ganz hübsch geworden, schön lachsfarben. Und ja, jetzt will ich natürlich wissen von den Leuten, ob sie erkennen, was das ist.
Das könnte eine Nachbildung einer Koralle sein oder so ähnlich.
Das ist irgendwie ein deformierter Krake, würde ich sagen. Ein Tritopus mit zwei Köpfen.
Das sieht aus wie ein außerirdisches Monster oder so.
Ein Spielzeug zum Stressabbau.
Könnte man so sagen, ist gar nicht so falsch.
Es könnte auch eine neue Art von Sexspielzeug sein.
Ihr sieht nach einem Genital aus.
Da, da. Das ist die erste richtige Antwort heute.
Tatsächlich. Wow, habe ich was gewonnen?
Nee, aber was für ein Genital?
Ich würde eher weiblich tippen.
Genau.
Ja.
Und zwar ist es eine Klitoris.
Ja. Ja. Ja, meine. Unsere. Ist schon interessant, mal zu sehen, ja.
Naja, gut, das Innenleben der Klitoris sieht man ja selten. Für mich war da halt nur so ein kleiner Zipfel von übrig.
Schon interessant zu sehen, dass die Klitoris auch ein bisschen größer ist, oder?
Ja, total. Auf jeden Fall. Ja. Hätte ich nicht gedacht so.
Und obwohl jeder von uns Aufklärungsunterricht in der Schule hatte, sehen die meisten anhand meines 3D-Modells zum ersten Mal, wie so eine Klitoris tatsächlich aussieht.
Als Klitoris hatten wir nicht im Sexualkundeunterricht.
Was hattet ihr denn?
Penis und Vagina. Aber Klitoris kam da nicht vor.
Ich glaube, das war mehr so ein Randthema wahrscheinlich, ja.
Also ich glaube, es gab im Biologieunterricht ein Foto mit dem Pfeil dahin, Klitoris. Ein kleiner Punkt, aber mehr nicht.
Mit ihrem 3D-Modell will Odile Fillot endlich mit dem Irrtum aufräumen. Wenn es nach der französischen Wissenschaftlerin geht, dann soll die 3D-Klitoris im Sexualkundeunterricht an Schulen eingesetzt werden.
Wäre das was, wo du dir vorstellen könntest, ja, für einen Schulunterricht fände ich gut?
Ja, ich finde, jeder sollte schon seinen Körper kennen.
Also ich studiere Bio auf Lehramt, von daher ist das mein Thema, aber nö, finde ich gut.
Könntest du dir vorstellen, das in deinem Unterricht zu verwenden?
Ja, wieso nicht? Also es gibt ja auch genug Penismodelle, die man zeigt. Von daher kann man das auch einfach mal zeigen.
Aber im Prinzip ja klar, macht Sinn. Gehört zur Biologie.
Für Odile Fillot ist das Wissen um die Funktion der Klitoris der Schlüssel zur sexuellen Selbstbestimmung. Jahrhundertelang wurde uns Frauen erzählt, uns würde da unten was fehlen. Dabei ist die Klitoris das weibliche Pendant zum Penis. Und genauso sollten wir sie beim Sex auch einsetzen, sagt Odile Fillot. Das Organ, das Frauen sexuell erregt, ist eben nicht die Vagina. Frauen können nur schwer einen Orgasmus bekommen, ohne dass ihre Klitoris stimuliert wird. Genauso wie es für einen Mann schwierig ist, einen Orgasmus zu bekommen, ohne dass der Penis stimuliert wird. Die Klitoris und der Penis sind gleichbedeutende Organe und haben dieselbe Funktion.
Für mehr Gleichberechtigung, auch in der Unterhose. Hanna Ender über die wahre Größe der Klitoris. Und wir hatten euch im Netz gefragt, wer unser lachsfarbenes 3D-Modell der Klitoris denn haben möchte und warum. Die Entscheidung ist gefallen. Das eine Stunde Liebe Klitoris Unikat geht an Clarissa weil sie uns gemeldet hat und sie hat geschrieben, warum ich die Vulva brauche, naja, die Klitoris, um die Vorstellung von meinem eigenen Geschlechtsteil zu zerbomben, um mich daran zu freuen, dass ich nicht nur ein Loch zwischen den Beinen habe. Ich würde die Gute auf meinen Wohnzimmertisch stellen, einmal die Woche Staub wischen, meinen Besucherinnen freudig vorstellen und sie damit nerven, bis sie genauso gefeiert wird wie ein Penis. Ja, das klingt doch nach der richtigen Einstellung. Liebe Clarissa, mach dich gefasst auf Post. Ab 1. Oktober können homosexuelle Paare in Deutschland die Ehe eingehen. Eingetragene Lebenspartnerschaften sind dann passé. Und wir haben mit dem Mann gesprochen, der mit seiner Frage an Kanzlerin Merkel bei einer Podiumsdiskussion einer Frauenzeitschrift die Bundestagsabstimmung zur Ehe für alle überhaupt erst möglich gemacht hat.
Ich bin großer Fan von Ihnen, wähle Sie schon lange, aber eine Sache stört mich immer noch oder die frage ich mich immer noch, wann darf ich meinen Freund irgendwann Ehemann nennen, wenn ich ihn denn heiraten möchte?
Also Ehe für alle.
So, das war Uli Köppe, 28, der lebt in Berlin, saß bei der Podiumsdiskussion eher zufällig wohl in der zweiten Reihe. Und weil es nicht viele Publikumsfragen gab und kam er dann auch schnell dran, brachte die Kanzlerin zu solchen Aussagen.
Auch gleichgeschlechtliche Paare leben ja dieselben Werte der Verbindlichkeit, wie ich sie in der Ehe von Mann und Frau habe.
Und noch weitere Überlegungen führten Merkel dann zu diesem Schlüsselmoment.
Deshalb möchte ich gerne die Diskussion mehr in die Situation führen, dass es eher in Richtung einer Gewissensentscheidung ist.
Ha, und zack, der Koalitionspartner SPD sah die Chance gekommen, über die Ehe für alle im Bundestag abstimmen zu lassen, nur 5 Tage später. Und da war dann Uli Köppe auch mit dabei im Bundestag bei der Abstimmung zum Ehe für alle Gesetz. Und ich wollte von Uli wissen, wie war das für dich?
Sehr, sehr aufregend. Ich war tatsächlich, hatte ich mich kurz vorher erst akkreditiert und irgendwie die Möglichkeit bekommen, dazu dabei zu sein. Und das war schon ein sehr spannender Moment, so einen ganz vollen Bundestag zu erleben. Alle Minister und Bundestagsabgeordnete, die man sonst irgendwie nur aus dem Fernsehen kennt, zu sehen und dann bei dieser historischen Abstimmung dabei zu sein oder für uns jedenfalls sehr bedeutenden, das war ein toller Moment.
Und es ging ja auch ganz schnell. Das waren dann nur 5 Tage nach dieser Podiumsdiskussion, wo du die entscheidende Frage offenbar gestellt hast. Was ist denn in den letzten 2 Wochen so alles bei dir passiert? Was hast du erlebt?
Also diese 5 Tage waren tatsächlich unglaublich. Es war dann im Grunde am Dienstag früh, ging ja gar nichts mehr normal und überall wurde ich angesprochen und habe dann mich auch entschieden, tatsächlich eben allen, die mich danach gefragt haben, ein Interview zu geben und hatte sehr viel Spaß dabei. Es war ganz aufregend und mit einmal stand überall in allen Zeitungen, dass ich irgendwie diese Frage gestellt habe. Ich hatte nicht wirklich Zeit, darüber nachzudenken, ob ich es will oder nicht. Ich habe es einfach mitgemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht und der Höhepunkt war dann tatsächlich Freitag diese Abstimmung. Aber auch das war so aufregend, weil einfach so viel medialer Rummel dabei war und ich vorher schon morgens um 6 irgendwie die ersten Radiointerviews gegeben habe und dann ging das bis spät in die Nacht, dass ich bei der Deutschen Welle im Studio saß und Interviews gegeben habe. Aber ab Samstag war dann alles vorbei und alles ruhig und jetzt werde ich aber trotzdem noch auf der Straße angesprochen.
Ja, man erkennt dich.
Naja, von Menschen, die mich halt vorher irgendwie kannten, der Friseur und im Fitnessstudio und wie auch immer, überall, wo ich mich so normalerweise aufhalte, werde ich jetzt angesprochen. Das ist schon ganz interessant. Und ich habe es jetzt auch endlich geschafft, alle Nachrichten so langsam zu beantworten, die ich bekommen habe.
Was gibt's denn da für Reaktionen? Also auf einer Seite sagst du, klar, Aufmerksamkeit der Medien, sehr viel Resonanz dort. Dann Menschen, die dich kennen, sprechen dich auf der Straße an. Aber was hast du noch für positive oder auch negative Reaktionen bekommen?
Tatsächlich gar keine negativen. Das ist tatsächlich sehr, sehr toll, wenn man unter irgendwelchen Nachrichtenposts oder so keine Kommentare liest, dann geht es einem ganz gut damit, weil dann kriegt man das, was vielleicht auch negativ ist, nicht wirklich mit. Die Nachrichten, die ich bekommen habe, waren zu 100% tatsächlich komplett positiv und ich habe bestimmt über 500-600 Nachrichten bekommen bei Facebook und per E-Mail und von Menschen aus der ganzen Welt, tatsächlich von Neuseeland über Cincinnati und überall, also Amerika, Südamerika.
Was schreiben denn die Leute?
Haben die Menschen eher so ein Danke, also einfach nur so ein Thank you, dass die Frage an der richtigen Stelle kam und dass jetzt in Deutschland nun auch sich endlich was bewegt hat. Es ist kein, also immer wenn die Leute irgendwie schreiben, du bist der Held der Stunde, das finde ich ein bisschen Quatsch, weil Held waren ja tatsächlich da andere Leute, die sich darum bemüht haben, dass es passiert endlich. Aber dass ich die Frage gestellt habe, dafür bekomme ich echt viel Danke und das freut mich natürlich auch.
Was hat dich vielleicht besonders berührt? Gibt es auch Paare, die sich bei dir melden, die sich bedanken?
Ja, also das sehr, sehr viel. Und das finde ich sehr bemerkenswert, dass sich Paare melden, die seit über 20 Jahren zusammen sind und sich dann bei mir bedanken, wo doch einfach ganz klar ist, dass die in einer Zeit ein Paar schon waren, in der eben Schwulsein noch nicht so offen möglich war oder selbstverständlich war. Und das ist doch sehr besonders, dass die dann auf mich zukommen und sich bei mir bedanken.
Wie sieht es eigentlich aus mit Angela Merkel? Du hast ja auch den Wunsch geäußert, nochmal Kontakt zu ihr haben zu wollen, sie zum Abendessen vielleicht einzuladen. Genau. Ist da was zustande gekommen?
Leider nicht. Ich glaube, die hat im Moment tatsächlich ganz andere Sorgen oder Verpflichtungen in Hamburg. Aber die hat auf jeden Fall, habe ich sie gesehen, als wir in den Bundestag kamen. Zufällig war ich da ja Freitag früh, wirklich so 2 Minuten vor 8, also bevor eben diese Abstimmung der Tagesordnungsänderung war, war ich unten am Eingang bei der Sicherheit und bin reingekommen. In dem Moment kam sie eben auch mit Steffen Seibert und ganz kleiner Gruppe und dann habe ich kurz gefragt, kann ich ein Foto haben? Aber da hat sie freundlich gelächelt und gesagt, nein, ich glaube, sie hat mich dabei aber nicht erkannt. Ich fand das aber einen lustigen Moment, weil das wäre natürlich das Foto gewesen. Ist leider nicht zustande gekommen. Ich würde sie gerne irgendwann nochmal wiedersehen, aber ich bin mir sicher, ich weiß nicht, ob sie sich noch an mich erinnern kann.
Naja, vielleicht will Merkel sich auch nicht erinnern. Immerhin, viele in der Union sind ja sehr verärgert, was die Kanzlerin da auf den Weg gebracht hat und dass sie die Abstimmung freigegeben hat, quasi. Wenn auch vielleicht unabsichtlich oder absichtlich. Da wird ja viel gemunkelt. Zum Schluss hat Merkel ja selbst dagegen gestimmt. Und in Bayern, da grübelt die CSU, ob sie nicht vielleicht doch nochmal gegen das Gesetz klagen soll. Nachdem der Bundestag hat auch dann der Bundesrat den Weg frei gemacht für die Ehe für alle und auch Bundespräsident Steinmeier hat das Gesetz unterschrieben. Also kann ab 1. Oktober es soweit sein, dass homosexuelle Paare die Ehe eingehen können in Deutschland. Wir haben darüber mit dem Mann gesprochen, der die vorangegangene Abstimmung im Bundestag eben möglich gemacht hat, Uli Köppe, der Merkel zur Aussage bewegt hat, dass die Abstimmung zur Ehe für alle eine Gewissensentscheidung der Bundestagsabgeordneten sein kann. Kein Fraktionszwang, kein Koalitionszwang. Also, wie ändert die Gesetzesänderung jetzt das Leben von Uli selbst, wollte ich wissen. Er ist seit 12 Jahren mit seinem Freund zusammen. Der ist mit der bisherigen Regelung der eingetragenen Lebenspartnerschaft eigentlich zufrieden gewesen. Und Uli selbst, der will lieber die Ehe. Also wollte ich von ihm wissen, was passiert jetzt bei dir in der Beziehung, Uli?
Na gut, wir haben ja bis jetzt noch keins von beiden. Er wäre damit okay, wenn wir es dann machen würden. Im Moment sind wir einfach nur im Moment sind wir einfach nur Freund und Partner, ja. Aber es wäre für mich, fände ich, ein schönes Zeichen. Ich glaube, wir haben da jetzt in den immer noch nicht so ganz die Gelegenheit gefunden, darüber zu sprechen. Jetzt stehen ja irgendwie ganz viele CSDs und der Sommer an und ich denke, da passiert jetzt nichts. Aber klar, der 1. Oktober ist eigentlich dann so zum Herbst hin ein schöner Termin. Ich bin noch dabei, mit ihm eine Möglichkeit zu finden.
Also genervt ist er nicht über die Medienaufmerksamkeit?
Nee, er hat da ja keine große Rolle drin gespielt und deswegen war das auch okay für ihn. Also er hat mir da immer gut zugesprochen und gesagt, bleib auf dem Boden, egal wie viele Dankesmeldungen du bekommst. Das war ja schon alles sehr aufregend und bewegend und wie viel die Leute mich ansprechen. Aber am Ende weiß ich, dass es nur eine Frage war und kein Verdienst und das muss man schon klar unterscheiden. Und da hat er mich doch sehr gut aufgefangen und unterstützt.
Wie verfolgst du denn, kannst du dir vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht die Ehe für alle doch nochmal kippen könnte? Machst du dir da Sorgen?
Ich mache mir da gar keine Sorgen, nein, weil ich denke, dass wir doch in so einem tatsächlich sehr demokratischen, gleichgestellten Land leben, dass das heute kein Problem mehr sein sollte. Heute Morgen hat ja auch die CDU-CSU im Bundesrat eben nicht nochmal so einen Antrag dagegen gestellt. Ich denke, dass sie sich jetzt auch mit Klagen zurückhalten. Sicherlich wird es irgendeine Klage geben, aber ich halte doch da unsere Verfassungsrichter für sehr verantwortungsvoll und glaube, dass das nicht dem im Wege steht.
Kannst du dir vorstellen, jetzt am Wochenende beim Christopher Street Day in Köln die Ehe für alle zu feiern?
Na klar, ich bin auf jeden Fall dabei. Ich fahre jetzt gleich nach Köln und bin am Sonntag bei der Parade dabei auf einem Truck. Ich organisiere ja selber Trucks für eine Eventagentur, für den Schulenverlag Blue und bin natürlich selber dabei und dann nächste Woche auch in München, die Woche drauf in Berlin, die Woche drauf in Stuttgart, danach in Hamburg. Also ich mache alles mit und bin überall in Deutschland vertreten und werde natürlich weiter für gesellschaftliche Akzeptanz, Toleranz und unsere Gleichstellung kämpfen.
Werden die DSDs jetzt anders sein dieses Jahr als davor?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht, ob sich da jetzt irgendwas, ich glaube nicht, dass es jetzt einfach den politischen Charakter verliert, weil es gibt einfach noch so viel zu tun. Wir haben gerade darüber beraten, wie wir unser Motto am Truck in Berlin verändern wollen. Ich denke schon, dass es jetzt politisch in diese Richtung geht. Wir müssen das Ausland unterstützen. Ich meine, letzte Woche wurden in der Türkei ja die CSD-Demonstrationen niedergeprügelt und wir empfangen heute irgendwie den Staatspräsidenten der Türkei in Deutschland. Das ist so
zum
ein bisschen,
G20-Gipfel.
Zum G20-Gipfel. Das ist so ein bisschen sehr, sehr schwieriges Thema, weil da gibt es einfach aus unserer Community immer noch die Notwendigkeit, da darauf aufmerksam zu machen, dass nicht alles so, so tolerant und friedlich ist wie bei uns. Das muss definitiv, müssen wir, haben wir die große Verantwortung als eines der größten Länder in Europa, darauf aufmerksam zu machen, was doch noch in anderen Ländern der Welt und in Europa los ist. Und deswegen gibt es da noch genügend zu tun und auch bei uns.
Das sagt Uli Köppe, hat er Anfang Juli gesagt, mit Hinblick auf den CSD in Köln. Der Christopher Street Day, der bleibt in Deutschland politisch, ist nicht nur Party. Und Ulis Aufforderung, auch mal in andere Länder zu schauen, wo es mit der sexuellen Selbstbestimmung schwieriger ist, die haben wir uns persönlich in einer Stunde Liebe auch zu Herzen genommen im April. Da ging es dann nämlich nach Istanbul, in die Türkei. Das war kurz vor der Abstimmung zu dem Präsidialsystem in der Türkei. Und da habe ich mir angeschaut, was da so in Sachen Liebe und Sex und sexuelle Selbstbestimmung geht. Unter anderem im Barplausch mit zwei Frauen im hippen Stadtteil Moda auf der asiatischen Seite von Istanbul. Da saß ich dann mit Esra, 31, die arbeitet in einer Agentur und engagiert sich nebenbei politisch für Frauenrechte. Und mit Bilgin, 33, geboren in Ulm, hat in Deutschland im Marketingbereich gearbeitet und erfüllt sich seit 4 Jahren in Istanbul den Traum, hier Modedesign zu studieren. Und wir starten mal mit Bilgin. Ja, das war für sie schon ein kleiner Kulturschock, was sie dann in Istanbul erlebt hat, als sie angekommen ist, was das Sexleben angeht. Sie hatte direkt einen etwas anstrengenden Freund.
Damit man modern erscheint, muss man Sex haben. Damit man modern erscheint, muss man jetzt dulden, dass der Typ, den ich liebe, nicht monogam ist, obwohl ich total durchdrehe und das seit 4 Jahren durchmache, so ungefähr. Also es war irgendwie so, man hat alles versucht, das hier dann so extrem auszuleben. Also und ich war halt irgendwie so, ich bin hierher gekommen und war an dem Punkt so, ja, ich hatte halt Sex, ich habe es ausgelebt und ich habe meine Erfahrung gemacht, ich bin dann hierher gekommen und hatte Frauen im selben Alter, die es vielleicht kurz zuvor erlebt hatten und halt quasi noch am Anfang waren.
Mit 30.
Und ich hatte das schon vor über 10 Jahren schon alles eigentlich durch. Und es war halt irgendwie so ein ganz anderes, ich war mit den Frauen nicht auf derselben Augenhöhe. Also so doof sich das jetzt anhört, aber das war so völlig so, da wurde mir dann auch schon vorgeworfen, so ja, du machst ja gar nichts mit Typen. Ich habe es genug gemacht, ich habe keinen Bock.
Ist schon komisch, so eine Definition von modern sein wollen, kenne ich auch aus dem Iran. Da ist das in den Großstädten auch immer mehr so ein kleiner Vorwand, mit dem Jungs Druck auf junge Mädchen machen. Wenn du westlich sein willst, dann musst du früh Sex haben und viel und alles mit dir machen lassen. Ist jetzt ein bisschen seltsam, die Brücke zu finden zu Esra. Die hatte nämlich sehr, sehr früh Sex. Aber ich finde, sie wirkt sehr, sehr selbstbewusst. Und ich glaube, sie wusste, was sie tut.
Ich bin in Antakya in Anatolien groß geworden, habe da meine Sexualität früh ausgelebt. Beim ersten Mal mit meinem Freund war ich 13. Ich habe damals keinen Druck von der Familie gespürt, dass ich jetzt Jungfrau bleiben muss. Ich war da auch schon rebellisch. 13 Jahre, für manche vielleicht noch ein Kind, aber ich habe mich bereit gefühlt und ich bereue das heute auch nicht. Er war 17. Die Zeit danach war aber schrecklich, weil er es seinen Freunden erzählt hat. Die Geschichte machte die Runde in der Schule. Das war ein sehr schmerzhafter Prozess für mich. Körperlich war ich bereit für Sex, aber mein Umfeld war es nicht und dieser Junge, mit dem ich geschlafen habe, wohl auch nicht.
Und auf die Geschichte hat Bilgin dann direkt reagiert, auf Türkisch losgeprescht und danach dann direkt für mich übersetzt.
Ich habe eben da eingewendet, dass ich solche Geschichten, ähnliche Geschichten auch aus Deutschland kenne. Mädchen trennt sich vom Freund und er sie dann erpresst so, ja, wenn du dich von mir trennst, dann erzähle ich das, wenn du geschlafen hast. Also solche Geschichten habe ich auch vermehrt auch schon in Deutschland gehört. Also, und das zeigt eigentlich nur, wie sehr mit dieser Jungfräulichkeit gespielt wird, also wie, was das für eine Thematik hat.
Meinst du jetzt die deutsch-türkische
Community? Deutsch-türkische Community habe ich dort auch gehört, ja.
Ja, aber es ist nicht nur ein Thema unter Deutsch-Türken, dass zum Beispiel beim Sexting Jugendliche mit Nacktbildern erpresst werden. Das war auch schon mal Thema hier in Eine Stunde Liebe. Das passiert auch unter Deutschen. Aber zurück zu Esra. Ihre Familie hat damals nichts von diesem ganzen entjungfert werden mitbekommen. Jetzt ist Esra 31 und über Sex redet sie auch heute noch nicht mit ihren Eltern.
Ich wohne jetzt mit meinem Freund zusammen, das weiß meine Familie auch. Aber ich glaube, dass meine Familie tatsächlich ab und an noch denkt, dass ich Jungfrau bin.
Ja, dieses Tabu, mit der Familie nicht richtig über Sex und Beziehungen vor der Ehe reden zu können, das kennt Bilgin auch. Und da gibt es eine Situation, da war sie Ende 20 ungefähr.
Ich hatte ein Gespräch mit meiner Mutter, da ging es um Sex, um das Sexleben von Bekannten. Und ich habe da sehr detailliert darüber gesprochen und dachte mir dann so innerlich so, diese Frau denkt sich doch bestimmt, wieso kann sie da so detailliert darüber reden? Und dann dachte ich mir einfach so, ach komm, Sex ist ja einfach. Dann meinte ich so, Mama, übrigens, ich bin keine Jungfrau mehr.
Wie alt warst du da, als du das gesagt hast?
Auch schon Ende 20, also auch schon krass, dass ich eigentlich über 10 Jahre mit dieser Lüge, mit diesem Geheimnis gelebt habe. Ich hätte auch schon viel früher mit meinen Eltern reden können, aber es ist einfach ein Tabuthema. Und auf jeden Fall hat sie dann so reagiert, so, ah, echt? Oh, nee. Also ich habe es mir schon gedacht ab und zu, aber dann dachte ich doch so, du bist mein Kind, du hast es bestimmt nicht gemacht.
Also Mutter-Tochter-Gespräche über Sex war nicht so angesagt bei Bilgin. Aber das Thema Sex, darüber sprechen türkische Frauen unter sich schon gerne, auch über Generationen hinweg.
Unsere Frauen, wenn sie untereinander sind, haben die sich totgelacht über solche Geschichten. Die haben ganz frei darüber geredet. Also Sex war eigentlich bei mir, es war kein Tabuthema. Es war ein Tabuthema, wenn es die Tochter quasi macht. Aber untereinander haben sie wie blöd geredet. Wir saßen immer dabei. Meine Oma war sogar so, dass sie immer aus Früchten uns verschiedene Schwänze geformt hat. Ja?
Also, ernsthaft?
Ja, genau. Also es war immer lustig eigentlich. Immer. Dieses Sexthema war für mich immer lustig. Und es ist jetzt auch kein Thema, jeder weiß, dass ich Sex habe, aber wir reden einfach nicht darüber.
Was für eine krasse Oma. Und dann habe ich Bilgin gefragt, wie sie den Einfluss ihrer Familie in ihrer Erziehung, ja auch was das Sexleben angeht, bewertet.
Meine Eltern kamen auch aus Anatolien, sind damals zu fünft in einem Zimmer groß geworden. Also es gab keinen Strom, es gab keine Wasserleitung, da wurde noch Wasser aus dem Brunnen geholt und dann sind sie direkt, nicht mal eine größere türkische Stadt, direkt nach Deutschland. Und meine Eltern waren auch jung, aber sie sind mit mir gewachsen. Also meine Eltern haben eine gute Rolle erfüllt. Ich meine, ich werde es jetzt meinen Kindern anders weitergeben, also unsere Generation wird es wieder anders weitergeben.
Sex als Tabu in der Familie. Das ist auch heute noch oft ein Problem in der Türkei. Ja, war in Deutschland ja bis vor einigen Jahrzehnten auch nicht anders. Esra findet es schade, dass es so wenig Aufklärung in ihrem Land gibt und sie macht sich Sorgen, dass die Türkei sogar noch konservativer wird.
Şimdi bakış açısı bu minvalde olan bir hükümetin yani kadın cinselliğiyle ilgili geldiği bir nokta yok zaten yani.
Grundsätzlich geht es da nicht nur um Sexualität. Die AKP-Regierung hat dafür gesorgt, dass die Frau allgemein in der Gesellschaft weniger Raum hat und unterdrückt wird. Die Einschränkungen spüren wir im Alltag, nicht nur in der Sexualität. Ich persönlich lebe meine Sexualität frei aus, aber ich spüre auch, dass viele Frauen sich immer mehr zurückziehen und dadurch selbst etwas konservativer werden. Und die Türkei ist halt sehr vom Mann an sich geprägt, die Regierung. Zum Beispiel der Gesetzentwurf, dass Opfer von Vergewaltigung ihren Peiniger heiraten sollen. Wir Frauen müssen immer wieder unsere Rechte einfordern, seit die AKP regiert.
Bunu sadece cinsellikle değerlendiremeyiz. Hükümet politikaları her anlamda kadınların ezilmesine yönelik şu anda zaten.
Das Frauenbild der regierenden AKP ist streng konservativ und fast schon islamistisch. Dieses Wochenende gehen Frauen in der Türkei übrigens wieder dagegen auf die Straße. Motto, misch dich nicht in meine Kleidung ein. Das war's mit unserem Eine Stunde Liebe Best of. Ich bin Shanli Anwar und danke euch fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.